Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer habe ich mir einen Gast eingeladen. Dieses Mal nur einer und es ist Felix. Schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Ja, und da Felix im Gegensatz zu mir das Spiel gesehen hat, da ich beim Blindenfußball war und deswegen diese überragende Partie des 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden verpasst habe, werdet ihr hoffentlich hauptsächlich Felix reden hören. Felix, es war ja so, dass die Startaufstellung erstmal nicht so richtig überraschend daherkam. Kammerbauer gegen Darmstadt eher eine unglückliche Partie abgeliefert, während Leibold ja gerade in der zweiten Halbzeit ein X-Faktor war. Deswegen Kammerbauer wieder raus, Leibold rein, ansonsten das erwartete Personal.
Ja, genau. Also ich hatte es auch genauso erwartet, wie es dann am Ende eigentlich in der Startaufstellung dastand. Also keine großen Umstellungen. Höchstens, wenn er noch taktisch umgestellt hätte, aber ansonsten hätte ich die Mannschaft nicht anders erwartet.
Ja, große Überraschung. Ausnahmsweise spielten wir mit einer Aufstellung, wie man sie vielleicht als normaler Fußballfan prognostiziert hätte. Da ist ja dann Michael Kölner doch immer für den einen oder anderen Überraschungseffekt gut. Überraschungseffekt war dann auch in der 7. Minute erstmal in der Dresdner Abwehr vorhanden. Michael Ishak, da ploppte das erste Mal die Nachricht auf meinem Handy auf, setzt seinen unfassbaren Lauf fort, macht den nächsten Treffer. Ich glaube, mittlerweile sind 6 Spiele in Folge, die er getroffen hat, auf Vorlage von Hanno Behrens in der 7. Minute. So weit, so gut, der Start erstmal gelungen für den 1. FC Nürnberg.
Genau, die ersten paar Minuten waren eigentlich ziemlich ausgeglichen. Der 1. FC Nürnberg hat gedrückt, Dynamo hatte ein paar Chancen und dann kam eben die 7. Minute. Kurz vorher war noch eine Torchance von Löwen, als er abgezogen hat, was quasi direkt zu der Ecke geführt hat. Und Valentini hat die Ecke geschossen, sie war einstudiert. Es sah ein bisschen aus, wie wenn Behrens eigentlich schießen wollte, aber es ging dann ganz, also wahrscheinlich war nur diese Lücke frei, sah es dann doch ein bisschen aus wie ein Pass zu Ishak, der komplett frei stand, sich gelöst hat vom Abwehrspieler und mal wieder in diesem Spiel erstklassig stand und den Ball einfach nur noch reinschieben musste, was dann zum 1-0 geführt hat.
Ja, wie super gesagt. Tor. Unfassbarer Lauf, den Michael Ishak da aktuell hinlegt. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten nach dem Spiel, hätte ich, glaube ich, mal recherchiert, wann das letzte Mal der Nürnberger so oft hintereinander getroffen hat. Das holen wir nach bis zur Sendung, nach dem Pokalspiel. Anschließend war es ein einziges Trauerspiel, wenn man den Ticker verfolgt hat. Es gab dann ja diverse Meldungen, die aber eigentlich nur Dynamo betrafen. Viele, viele Chancen für Dynamo. Viele, viele Fehlpässe, vor allen Dingen auf Nürnberger Seite und auch ungewohnt viele Fehlpässe wohl von Eduard Löwen, wie ich das dann dem Kicker entnommen habe. Was war nach dem Tor los?
Sehr gute Frage. Also irgendwie kam das Spiel nicht wirklich voran, wenn Nürnberg den Ball hatte und versucht hat, das Spiel aufzubauen, kam immer wieder ein Fehlpass oder es haben sich Spieler festgerannt wie Löwen, Teuchert auch. Und es kam nicht wirklich ein Spielfluss rein. Dazu muss man auch sagen, dass Nürnberg ziemlich defensiv stand. Also eigentlich im Prinzip, ich glaube, in der OneFootball-App stand es auch im Ticker, sie haben eigentlich gespielt wie eine Auswärtsmannschaft. Also quasi mit wenig Ballbesitz, wobei Dresden ja letzte Saison schon ziemlich viel Ballbesitz hatte, die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz war. Also es war auch ein bisschen zu erwarten, dass sie eben viel den Ball haben werden. Aber dass Nürnberg so defensiv spielt, hatte ich jetzt nicht so erwartet und dadurch konnte halt Dynamo wirklich nach dem Tor richtig Druck aufbauen und kam auch zu richtig vielen Torchancen. Wo der Clubfan da saß bis zur 45. Minute und eigentlich nur gehofft hat, dass endlich der Halbzeitpfiff kam, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, 15. Minute Kreuzer abgezogen hat, kurz übers Tor, 27. Minute, 28. Minute war es Lamberts, quasi, warum auch immer, aus 2 Metern mit dem Kopfball den Pfosten trifft. Eigentlich hätte dieser Ball drin sein müssen. Und wir hatten ein bisschen Glück. Und was ich ganz komisch fand, dass nach dem Spiel, man hat es den Spielern auch ein bisschen angesehen, so ein bisschen die Ideen einfach gefehlt haben. Also es hat mich auch ein bisschen geärgert, aber so wirklich, sie haben auf Konter gewartet, aber es kamen nicht wirklich viele. Das hat sich eigentlich im Prinzip erst geändert, weiß nicht. Ich glaube, Clubfans United hatte das auch geschrieben. Der hatte auch das Gefühl, als Löwen quasi mit Möwald die Position getauscht hat und Möwald quasi auf die 6 gezogen wurde, das war kurz vor der Halbzeit, da hat sich es ein bisschen wieder normalisiert und in der 38. Minute war das ja dann Teuchert. Rennt vors Tor, schießt aus dem spitzen Winkel, Schwebe hält den Ball Und dann geht er nochmal zu Ishak. Ishak, glaube ich, auf Leibold. Leibold dann auf Möwald. Möwald zieht nochmal ab und nochmal ganz, ganz stark gehalten vom Dynamo Torhüter. Aber es wäre alles andere als verdient gewesen in der ersten Halbzeit, wenn Nürnberg das 2-0 geschossen hätte. Das war circa die erste Halbzeit. Also ganz viel Dynamo Dresden, ganz viele Chancen von ihnen, aber so wirklich, wirklich gute Chancen war es eigentlich dann auch nur eine. Das war die Chance von Lamberts in der 28. Minute. Also da muss man auch wieder sagen, unsere Abwehr, vor allem Everton, war in der ersten und zweiten Halbzeit, also eigentlich das ganze Spiel, so der Mann, der da hinten aufgeräumt hat.
Du hast es angesprochen, sie haben dann vor allen Dingen natürlich auf Konter gelauert. Klar, keine Überraschung, dass Dynamo Dresden viel, viel Ballbesitz haben wird. War letzte Saison so, du hast es angesprochen, im Gegnergespräch hat es Martin ja auch erzählt, dass sie im Prinzip denselben Fußball wie im vergangenen Jahr spielen oder spielen möchten. Insofern jetzt nicht so richtig überraschend, dass dann vielleicht auch Kölner eben nach der frühen Führung die Mannschaft abwartend eingestellt hat. Aber wie erklärst du dir, dass diese Fehlpassquote so unfassbar hoch war? Es gab im Kicker-Ticker in der 29. Minute die Meldung, dass es 30 Fehlpässe bereits im Nürnberger Spiel gab, wo ich mir noch gar nicht so die ganz große Platte gemacht habe. Dann habe ich auf die Spieldaten geklickt und gesehen, dass es, glaube ich, nur 44 angekommene Pässe gab. Also du, ja, ein bisschen überspitzt formuliert, geht jeder zweite Pass zum Gegner. Wie erklärst du dir das denn? So kannten wir die oder so kennen wir die Mannschaft ja aus der bisherigen Saison überhaupt nicht.
Also ich weiß es nicht, aber es war auch gefühlt jeder zweite Pass, der nicht ankam. Und es war nicht nur, dass die Pässe nicht ankamen, sondern teilweise ins Leere geschossen wurden. Also da war überhaupt kein Spieler. Und obwohl die Spieler hätten sehen müssen, dass da niemand steht. Also es war ein bisschen der Schlendrian drin. Und wer mir da halt vor allem aufgefallen ist, ist Löwen und auch Erras, der irgendwie im Spielaufbau normalerweise ja immer top ist und auch immer ein wichtiger Mann im Spielaufbau. Aber irgendwie lief es an dem Tag nicht. Und sie haben sich auch festgerannt und dann die zweiten Bälle nicht bekommen. Also es war irgendwie, vor allem bei den Jungen, vielleicht war es auch ein bisschen zu erwarten, so der Dreher drin. Also es hat nicht so klappen wollen, wie es in den letzten Spielen geklappt hat. Und da hat es ja eigentlich ziemlich gut geklappt. Also vielleicht musste auch mal so ein Spiel her, weil niemand ist perfekt. Aber es war schon sehr, sehr auffällig, dass sehr viele Fehlpässe gemacht wurden, was wir ja auch irgendwie, also ich zumindest letzte Saison ziemlich oft beklagt hatte unter Alois Schwarz, irgendwie so ein bisschen zurückgefallen, aber sie waren in Führung, wie auch immer.
Ja, am Ende, kräht kein Hahn danach, wenn du das Spiel so gewinnst. Es gab dann in der zweiten Halbzeit zu Beginn den Wechsel bei Dynamo Dresden. Berko kam für Yannick Müller. Und wie hat sich die zweite Halbzeit dann in den ersten 20 Minuten entwickelt? War der Club nach diesem, du hast es angesprochen, kleinen ja Offensivfeuerwerk, das man dann zu Ende der ersten Halbzeit doch mal noch versucht hat abzubrennen, war der Club nach der Pause besser in der Partie?
Also direkt nach der Pause kam der Club auf jeden Fall, wie auch schon Ende der ersten Halbzeit, wie ich ja schon gemeint hatte, nach der Umstellung, kamen sie auf jeden Fall besser raus und hatten auch Chancen. Also ich habe mir ja auch notiert nochmal Behrens in der 50. Minute. Der Club hat weiterhin auf Konter gespielt, aber es hat er auch ziemlich gut gemacht. Also quasi Teuchert und Ishak sind auch irgendwie schneller durchgekommen als in der ersten Halbzeit, wo es immer so ein bisschen gewirkt hat, wie wenn sie ein bisschen gehemmt waren oder nicht so schnell, wie ich sie eigentlich kannte. Aber sie haben sich auch öfter mal festgerannt oder Teuchert wollte auf Ishak passen, aber da war noch der Abwehrspieler drin etc. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist mir vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch aufgefallen, ist, dass dieses Spiel, was ja immer kritisiert wurde an Teuchert, dass er auch vor allem defensiv gearbeitet hat. Also er ist wirklich nach hinten mitgerannt, hat versucht, die Bälle mit nach vorne zu holen. Das hat mir auf jeden Fall vor allem dann in der zweiten Halbzeit echt gut gefallen.
Also um es kurz zusammenzufassen, Dynamo Dresden nicht mehr in der Art und Weise dominant, wie man das aus der ersten Halbzeit dann, ja ich hätte fast gewohnt war gesagt, aber wie man das in der ersten Halbzeit beobachten konnte.
Ja, zum Glück nicht. Also das wäre auch wahrscheinlich, also wenn sie wirklich weiterhin so dominant gewesen wären, dann wäre das Spiel auch, ob mit sehr viel Glück dann für uns 2-1 ausgegangen, aber es war auch gut, ein bisschen entlastend auch und wichtig.
Es gab dann in der 68. Minute den Elfmeterpfiff Leibold mit dem Foul an Berko und was ich da so in den Social-Media-Kanälen wahrgenommen habe, ist das ja durchaus eine Entscheidung, über die ein bisschen diskutiert wurde. Wie hast du es gesehen?
Also es saß ein Schiedsrichter neben mir, als wir das Spiel geguckt haben und er hatte bis dahin noch gar nichts gesagt. Meine erste Meinung war Schwalbe, Dann kam die Wiederholung und es war so, dass Leibold ein bisschen gezogen hat am Trikot, aber ihn final nicht berührt hat. Also er ist abgehoben, aber Leibold hat ihn nicht berührt. Und es war für mich, wenn ich jetzt einschätzen würde, 90% kein Elfmeter, 10% ein Elfmeter. Ich glaube, Leibold, ich habe vorhin nochmal auf Instagram geguckt, Leibold hat auch irgendwie also nach dem Spiel hat Möwald Leibold gefilmt und hat ihn nochmal gefragt, von hinten, ob es denn ein Elfmeter war, und Leibold wusste gar nicht, dass er gefilmt wird, dreht sich um. Naja, höchstens ein bisschen. Und genauso würde ich es auch sagen. Also er hat ihn gezogen, ja, aber ob man das pfeifen muss und so theatralisch, wie er abgehoben ist, ohne berührt zu werden, also ich hätte nicht gegeben. Der Schiedsrichter neben mir hat auch gesagt, für ihn war das kein Elfmeter.
Ja, höchstens ein bisschen heißt natürlich, im Zweifelsfall hat der Schiedsrichter dann recht gehabt, das ist halt einfach eine sehr harte Entscheidung, die da gefällt wurde.
Ja, auf jeden Fall. Also war für mich auch nicht aus dem Spielverlauf irgendwie, weil manchmal ja Schiedsrichter dann trotzdem sagen, okay, für die eine Mannschaft ein bisschen mehr oder zu wenig gepfiffen, was nicht der Fall war. Also für mich war die, was, 90% unverständlich, 10% vielleicht ein Elfmeter.
Es war dann so, ja, es kam im Prinzip, wie es kommen musste, und ich habe es ja ausgerechnet letzte Woche oder diese Woche im Podcast dann auch noch prognostiziert gehabt. Peñal Mlapa trifft natürlich gegen Nürnberg, wie soll es auch anders sein? So ein bisschen muss der Club ja dann seiner Linie trotzdem treu bleiben, und damit stand es dann 1-1. Es gab anschließend den Wechsel. Löwen, der ja auch nach deiner Einschätzung offensichtlich überhaupt keine gute Partie abgeliefert hat, wurde rausgenommen. Patrick Hammerbauer kam dafür in die Partie. Und der Kicker schrieb dann in der 72. Minute, dass Dresden dann wieder Oberwasser hatte. Wie sehr drohte das Spiel dann endgültig zu kippen? Oder das Ergebnis zu kippen, so muss man es ja sagen, weil das Spiel war ja offensichtlich nie so richtig auf Nürnberger Seite.
Ja, sie haben wieder nach vorne gespielt, aber wie gesagt, also auch wenn ich mir dann, ich kann es ja jetzt schon sagen, so die Statistiken am Ende angucke, sie hatten zum Beispiel viele Schüsse aufs Tor, es waren 23, aber viele Schüsse, Torschüsse 23, aber Schüsse aufs Tor waren es dann letztendlich nur 2. Also wie gesagt, im Prinzip sind sie gefährlich nach vorne gekommen, aber so der letzte Schuss war dann doch nicht gefährlich. Also das Herz hat geschlagen, aber es hätte nicht wirklich ein Tor fallen können, weil der letzte Schuss gefehlt hat. So, also das letzte i-Tüpfelchen.
In der 82. Minute gab es dann den erneuten Führungstreffer für Nürnberg, und da lag ich dann mit meiner Torschützenprognose falsch, während ich ja mit Ishak und Mlapa noch recht hatte, war es dann nicht Behrens, wie von mir prognostiziert, sondern eben doch Cedric Teucher, der ja auch einen unfassbaren Lauf aktuell hat. Und da hat wohl Nürnberg auch unfassbar vom Dresdner, ja, ich hätte Unvermögen beinahe gesagt, aber von der Dresdner Schläfrigkeit in diesem Moment profitiert.
Also, was ja schon auffällig war, sie haben natürlich versucht, nach vorne zu spielen und auf Sieg zu spielen, waren deswegen sehr offensiv gestanden. Erras bekommt den Ball und macht einfach, also sie waren im Vorwärtsgang Dresden, Erras bekommt den Ball und macht einfach einen supergeilen Pass auf Teuchert, der ganz alleine, deswegen wahrscheinlich das Unvermögen, das du meinst, ganz alleine mit Ishak dasteht und quasi alleine die beiden aufs Tor rennen. Ich glaube, jeder hat in diesem Moment gedacht, bitte pass, weil Ishak komplett frei neben ihm stand. Er ist dann am Torhüter vorbei und hat das Ding ganz, ganz lässig, wie, es sah ein bisschen aus wie im Training, reingemacht. Hätte er einen Ball nicht gemacht, hätte ihm wahrscheinlich Ishak den Kopf abgeschlagen, aber er hat es trotzdem gemacht, und es war einfach, also es war tierisch abgezockt. Es sah auch tierisch abgezockt aus und war ein sehr, sehr, sehr wichtiges Tor.
Ja, zum Glück hat es diesmal funktioniert. Ich glaube, wenn Cedric Teuchert erneut geschossen statt gepasst hätte und wieder nicht getroffen hätte, wie wir das ja jetzt schon in Darmstadt hatten, wie wir es auch in Fürth schon hatten, dann wäre da langsam aber sicher der Unmut sehr, sehr groß geworden. Insofern natürlich gut, dass er getroffen hat.
Aber in anderen Szenen hat er es versucht und der Ball kam nicht an. Also es ist nicht so, dass er nur alleine aufs Tor zugegangen ist.
Ja,
also
wir hatten es ja gegen Bielefeld schon, wo er gepasst hat statt geschossen, wo Schießen besser gewesen wäre und dann geschossen hat statt zu passen. Ich hatte es auch im Ticker irgendwie gelesen, in Halbzeit 1 war es wohl irgendwie mal eine Situation, wo er den Konter letzten Endes dann versiegen lässt, weil er dem Dresdner Abwehrspieler den Ball in die Beine spielt. Ja. Aber sei es drum, am Ende, wie gesagt, interessiert das ja keinen. Er hat getroffen und alles ist gut. Es gab ja dann noch ein paar Minuten auf der Uhr. Wie stark waren die Angriffsbemühungen von Dynamo, um noch zum Ausgleich zu kommen?
Es ging, also der Club hat dann versucht, natürlich auf Zeit zu spielen. Es gab wieder die typischen Situationen, dass Ishak dann irgendwie zur Eckfahne gerannt ist. Es kam dann noch Werner ins Spiel und so weiter. Und auch Kölner war ein bisschen beteiligt am Zeitspiel. Dynamo sollte irgendwie einen Einwurf haben und sie hätten schnell weiterspielen können, aber Kölner hat den Ball nicht rausgerückt, was Uwe Neuhaus anscheinend auch nicht so gepasst hat, dass er ihm in der Pressekonferenz später den Handschlag verwehrt hat. Ob man das dann so machen muss, weiß ich auch nicht. Aber im Prinzip so wirklich viel kam dann nicht mehr. Man hatte immer noch das Gefühl, weil sie die ganze Zeit stark waren, ja, da kommt noch was, aber so wirklich das Gefühl, dass der Club das jetzt noch aus der Hand gibt, hatte ich nicht.
Ja, Zeitspielgott Miso Pretschko kam ja dann auch noch in die Partie für den ersten Torschützen für Michael Ishak. Und dann gab es noch eine Situation, über die müssen wir noch reden. Es gab die rote Karte für Heise nach grobem Foulspiel. Was war da genau los?
Ja, Heise ist mit offener Sohle in Möwald reingerutscht. Da war nicht viel Ball wirklich und hat ihn einfach übel umgefoult. Ich glaube, wenn es eine doppelrote Karte geben würde, dann hätte er doppelrot bekommen. Ganz klare rote Karte. Also da gibt es auch keine zwei Meinungen, wer mit offener Sohle so in Spieler reingeht und irgendwie eine Verletzung auch hervorrufen kann durch das, was er da tut, der gehört einfach vom Platz gestellt. Also
Kategorie Frustfoul?
Das war auf jeden Fall, also in dem Moment, so wie er das gemacht hat, würde ich das in die Kategorie Frustfoul auf jeden Fall stecken.
Am Ende gewinnt der 1. FC Nürnberg mit 2:1 und wir werden uns gleich noch über ein bisschen über die Erkenntnisse, die dieses Spiel womöglich geliefert hat, unterhalten hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de. Wie gesagt, 2:1 gewinnt der 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden, behält den dritten Platz vor Union Berlin mit einem Punkt Vorsprung. Aktuell also der Relegationsplatz und wir werden uns gleich noch ein bisschen der Partie widmen.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm. Ihr seid Fans von Bayer Leverkusen oder wollt es werden? Dann hört in meinen Podcast rein. Alles rund um die Werkself, kontrovers, ehrlich und meinungsstark. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann hinterlasst meine Rezension bei iTunes für die Werkskantine. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der 1. FC Nürnberg gewinnt nach einer wenig überzeugenden Leistung mit 2:1 gegen Dynamo Dresden und gemeinhin sagt man ja nach solchen Spielen, wenn du solche Spiele gewinnst, steigst du auf, Felix. Wie siehst du das?
Würde ich genauso unterschreiben. Also es war auch mal wichtig, so ein Spiel zu gewinnen, weil im Prinzip hatten wir auch, ich denke jetzt mal an die Niederlagen gegen Bielefeld und St. Pauli. Das gegen Aue hatten wir verdient verloren, aber Bielefeld und St. Pauli war schon sehr unglücklich, vor allem das gegen St. Pauli. Und da kann man auch mal oder muss man auch vor allem mal ein Spiel, wo man nicht besser ist und die andere Mannschaft eigentlich am Drücker ist und vielleicht sogar den Sieg verdient hätte, auch gewinnen einfach mit 2:1.
So war es auf jeden Fall dann am Ende. Lass uns so ein bisschen darüber reden, warum Nürnberg heute am Sonntag so unfassbar schlecht gespielt hat. Denn wir haben viele, viele Lobhudeleien mittlerweile über den Club ausgegossen. Dann muss es natürlich dann auch völlig legitim sein, mal richtig Kritik zu üben. Du hattest es schon angesprochen, Dynamo Dresden letzte Saison, die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz, auch diese Saison, sehr, sehr balldominante Mannschaft, jemand, der aktiv das Spiel gestalten möchte. Michael Köln hat in der Pressekonferenz gesagt, er erwartet ein sehr taktisches Spiel. Jeder hat gefühlt gewusst, worauf man sich einzustellen hat, wenn man gegen Dynamo Dresden spielt. Und nichtsdestotrotz war der 1. FC Nürnberg offensichtlich völlig falsch darauf eingestellt, denn nach dem frühen Führungstreffer, du hattest es gesagt, ging sehr, sehr wenig zusammen. Woran machst du es fest? War vielleicht dann die gewählte taktische Ausrichtung von Michael Kölner doch die falsche gegen Dynamo Dresden, sich diesem Spiel so zu ergeben?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor war das, was wir auch vorhin gesagt hatten, dass einfach so viele Fehlpässe gab. Also ich meine, wenn du die taktische Aufstellung bzw. die Spielidee gar nicht umsetzen kannst, weil du nach einem Pass gleich der nächste Pass wieder ein Fehlpass ist oder sogar der erste Pass, dann kannst du ja gar nicht ins Spiel reinkommen und das frustriert auch irgendwann, weil das merken ja auch die anderen Mitspieler, weil dann musst du immer wieder zurückrennen und kannst eigentlich im Prinzip gar nicht dein Spiel aufbauen. Wenn zusätzlich noch der Gegner irgendwie 70% Ballbesitz hatte, was Gefühl in der ersten Halbzeit Dynamo Dresden hatte, dann ist es, also ich meine, wie will man da ein Spiel aufbauen? Bei so vielen Fehlpässen plus dem Ballbesitz ist es ja fast gar nicht möglich. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob vielleicht eine andere taktische Aufstellung sogar besser gewesen wäre, weil in einer anderen Aufstellung hätten sie wahrscheinlich auch die gleichen Fehlpässe gemacht. Also es ist schwierig.
Thema Fehlpässe, ist das vielleicht auch so ein bisschen diesem verrückten Spiel am Ende gegen Darmstadt am Montagabend geschuldet, dass da womöglich, ja, und jetzt auch nach diesem ganzen Lauf, auch wenn da die Länderspielpause dazwischen war, dass da so ein bisschen mal der Kopf vielleicht auch runtergefahren war, dass ja die Konzentration einfach nicht in dem absoluten Ausmaß vorhanden war, wie sie das sein sollte. Wir reden ja immer noch über eine größtenteils sehr junge Mannschaft, wenn wir da auf die Aufstellung gucken. Eben Mühl, Leibold, Erras, Löwen, Möwald, Teuchert. Das sind ja alles immer noch sehr, sehr junge Spieler.
Ja, ich glaube, genau das ist es. Also es war, wie gesagt, zu erwarten, dass sie irgendwann mal ein Tief haben werden. Das Tief wurde heute hoffentlich dann auch wieder beendet und das sogar glücklich. Also wie zum Beispiel Löwen. Löwen hat in den letzten Spielen einfach, klar, beim gegen Darmstadt-Spiel, im Darmstadt-Spiel hat er auch zum Beispiel eine unglückliche Szene gehabt mit dem Kopfball, wo er nichts dafür konnte. Vielleicht war das auch das, was irgendwie im Kopf irgendwie noch rumgeschwirrt ist, aber im Prinzip ist es ein Top-Spieler, er ist noch super jung und klar hat man mal ein Spiel, wo es einfach nicht so läuft und das war vielleicht einfach das Spiel. Wie gesagt, auch Eras, man kannte von ihm auch gar nicht, zum Beispiel in der Relegationssaison, dass er so viele Fehlpässe macht und bei ihm lief es heute auch nicht so gut. Oder Möwald auch. Möwald hat auch ein paar Sachen gemacht, die einfach, wo er ein bisschen älter ist jetzt als Löwen und Erras, aber es lief einfach nicht wirklich gut. Also dem Alter auf jeden Fall mit geschuldet, denke ich mal.
Okay, lief nicht so richtig gut, ist ja letzten Endes am Ende dann, ja, wie gesagt, egal, wenn du das Spiel so gewinnst, ist das vielleicht auch ein Spiel, aus dem oder mit dem Michael Kölner gut arbeiten kann, weil er dann eben sagen kann, pass auf, Jungs, hier immer schön auf dem Teppich bleiben, wir waren heute kacke, klar, wir haben gewonnen, daraus können wir Selbstbewusstsein ziehen, aber wir müssen eben, wir wissen nach heute eben wieder noch genauer, woran wir arbeiten müssen?
Ja, auf jeden Fall, also er weiß ganz genau, es war ja heute wieder ein anderes Spiel, sie waren in Führung, die Mannschaft hat sich ein bisschen gehen lassen, hat nicht wirklich Ideen gefunden, hatte die Fehlpässe und so weiter und es wird ja auch immer wieder gesagt, dass sie nicht perfekt sind und da noch viel Luft nach oben ist und ich denke, er weiß jetzt wieder genau, an welchen Stellen er ansetzen muss im Training. Er stand anscheinend nach dem Spiel auch noch länger ein bisschen an der Linie und hat so über das Spiel wahrscheinlich nachgedacht, habe ich gelesen und ich denke mal, er wird da seine Schlüsse draus ziehen. Und auch wieder auf den nächsten Bundesliga-Gegner sich vorbereiten, Heidenheim, und die Fehler versuchen zu korrigieren.
Ja, Heidenheim, ja, eine Mannschaft, bei der es aktuell so überhaupt nicht läuft. Und da wir natürlich nur schwerlich in den Kopf von Michael Kölner und in den Kopf oder in die Köpfe der Mannschaft blicken können, lassen wir es vielleicht an der Stelle auch gut sein. Wie gesagt, Heidenheim steht weit, weit unten in der Tabelle. Aber als nächstes kommt eine Mannschaft, die spielt nicht nur, in der Tabelle weit unten, sondern erstmal auch eine Liga darunter, nämlich der VfL Osnabrück, Drittligist. Und nächster Pokalgegner des 1. FC Nürnberg, nachdem man sich Nürnberg in den letzten Jahren angewöhnt hat, irgendwie doch mal die erste Runde zu überstehen, kommt jetzt am Mittwoch bereits das nächste Spiel, in dem man es dann wieder gut machen kann. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe bei Osnabrück irgendwie ja das Gefühl gehabt, das ist eine Mannschaft, die ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Dann habe ich auf die Tabelle geguckt und habe festgestellt, dass die sang- und klanglos da aktuell auf Platz 20 der dritten Liga stehen und damit auf dem letzten Platz nur 10 Punkte geholt haben aus den bisherigen 13 Spielen. Hab mir dann den Chart angeguckt, der auch nicht so richtig überzeugend ist. Sie haben aus den letzten 10 Spielen genau 3 Siege geholt und einer davon war im Landespokal Niedersachsen. Da haben sie gegen SVG Göttingen mit 15-0 gewonnen. Also bei Osnabrück, da läuft's auch überhaupt nicht. Aktuell ist das so ein Gegner, der jetzt vielleicht auch nach so einem Murks-Spiel wie gegen Dynamo zur rechten Zeit kommt?
Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass der Club gegen starke Gegner gefühlt besser spielt. Es ist für mich irgendwie ein sehr gefährlicher Gegner. Also bei ihnen läuft es nicht. Sie sind in der zweiten Runde DFB-Pokal, können da irgendwie bei den Fans auch ganz viel wieder gut machen. Sie spielen zu Hause und sind, glaube ich, auch ein unangenehmer Gegner dort. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr unangenehmes Spiel. Also der Club sollte auf gar keinen Fall dahin fahren und sich denken, das machen wir zu 100% sicher. Also es wird meiner Meinung nach ein sehr, sehr gefährliches Spiel dort.
Ja, gefährlich ist es natürlich immer und man ist natürlich der riesengroße Depp, wenn man gerade in der aktuellen Verfassung, in der sich der 1. FC Nürnberg präsentiert, dann gegen so eine Mannschaft rausfliegt. Defensiv anfällig geht ja mal noch so halbwegs in Osnabrück, also 23 Gegentore sind sicherlich kein Kabinettstückchen in 13 Spielen. Aber was viel, viel mehr Sorge in Osnabrück ja aktuell bereitet, sind lediglich 9 Treffer in 13 Spielen. Also die Abwehr des 1. FC Nürnberg sollte sich aber davon deiner Meinung nach nicht einlullen lassen.
Nee, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, man sollte sich wie auf jeden anderen Gegner vorbereiten, den Gegner auch ernst nehmen. Ich meine, klar stehen sie in der Tabelle unten, aber sie haben in der ersten Runde den HSV mit 3-1 rausgeschossen, was man ja auch erstmal schaffen muss. Und ich würde auf jeden Fall wie auf jeden anderen Gegner mich vorbereiten, den Gegner ernst nehmen und versuchen. Also ich denke, natürlich wird Kölner den Gegner auch analysiert haben, wird sich vor allem auch das DFB-Pokalspiel gegen den HSV angeguckt haben und auch die Ligaspiele und wird da die richtige Taktik finden, um diesen Gegner zu besiegen. Und wird den Jungs auch sagen, dass sie ihn als normalen Gegner sehen sollen und vor allem stark einschätzen.
Wie siehst du die Belastung? Denkst du, dass Michael Kölner da rotieren wird, dass er womöglich ja den ein oder anderen Spieler auch mal bringt, der jetzt zuletzt vielleicht gar nicht so die überragend große Rolle gespielt hat, dass man so ein bisschen, Beispiel Patrick Hammerbauer, der jetzt eben auch lange verletzt war, dass man da so ein bisschen wieder für Spielpraxis sorgt?
Also Kammerbauer kann ich mir gut vorstellen, vielleicht auch nur eine Halbzeit. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel ein Werner mal wieder eingesetzt wird, weil er auch vor allem schneller Spieler ist, der schnell irgendwie aus dem Mittelfeld sich freiläuft, Räume frei macht, Pässe spielen kann. Also auch Hufnagel könnte mal wieder spielen, vielleicht auch wegen der Belastung. Also ich kann mir auf jeden Fall vor allem bei Kölner eine Rotation vorstellen. Ich kann mir, vielleicht spielen wir auch nur mit einer Spitze, könnte zum Beispiel auch sein.
Ein Spiel quasi, weil du gerade Werner ansprichst, fiel mir dann ein, dass man ja auch Edgar Salih bringen könnte. Ein Spiel eben vielleicht auch oder ein Gegner gemacht dafür, dass man Leute bringt, die im 1 gegen 1 stark sind, die das Dribbling suchen?
Ja, das stimmt. Also das sehe ich vor allem, also Salih ist zum Beispiel ein gutes Beispiel oder Teuchert natürlich auch. Also er rennt sich natürlich oft fest, aber ich habe so das Gefühl bei... Er rennt sich zweimal fest und kommt einmal durch und ist vor allem laufstark und eigentlich im Zweikampf auch gut.
Dann sind wir gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Es wird ein Gegnergespräch auf jeden Fall noch geben zum VfL Osnabrück, dass ihr dann, ja, da werden wir dann alle ein bisschen besser informiert. Denn ich bin ganz ehrlich, meine Informationslage zum VfL Osnabrück ist etwas dünn, bin ich ganz ehrlich. Also ich kenne das Pokalspiel, wo sie ja den HSV mit 3-1 in Unterzahl geschlagen haben. Das ist ja dieses absolute... ja, das ist das eigentlich Geile an dieser Auftaktschlappe des HSV gewesen, dass Osnabrück damals in der 18. Minute wegen Notbremse die glattrote Karte bekommen hat und dann anschließend das Spiel erstmal 3-0 anführt, bevor dann Wood in der letzten, letztendlich zumindest noch den Ehrentreffer für den HSV erzielt hat. Also wir sind gespannt, was es für eine Partie werden wird, werden das natürlich dann auch hier bei Total Beklubbt analysieren. Und Felix, es ist natürlich wie immer bei uns, wir müssen dieses Spiel auch tippen, auch wenn Daniel ja auf Twitter verlauten ließ, dass ihn am Dynamo-Spiel am allermeisten angekotzt hat, dass ich mit meinem dämlichen 2-1-Tipp auch noch die meisten Punkte eingesammelt habe. Was erwartest du für eine Partie gegen Osnabrück, rein ergebnistechnisch?
Da ich bisher in der ganzen Sendung noch nie ein Ergebnis richtig getippt habe, versuche ich das mal ein bisschen realistischer zu machen und tippe 2-1 für Nürnberg.
Ah, du schwingst jetzt um auf Felix tippt immer 2-1, heiße ich schon so, dann mache ich das auch. Finde ich gut. Nach Verlängerung oder in der regulären Spielzeit?
Reguläre Spielzeit.
Okay, wäre natürlich in unser aller Interesse. Ne? Niemand möchte gerne, wobei lange aufbleiben ist ja nicht, ist ja 18:30, von daher könnten wir auch Verlängerung noch mitnehmen. Aber niemand möchte natürlich extra Belastung seines Nervenkostüms. Ja, ich tippe natürlich auch 2-1. Damit Daniel nicht ganz so rummeckert, dann tippe ich wenigstens auch noch Torschützen. Edgar Salih macht 1 und Patrick Erras nach Ecke macht noch 1. Und wer bei Osnabrück Tore schießt, weiß ich nicht so richtig, aber irgendjemand wird es schon geben zur Not. machen wir vielleicht auch ein Eigentor. Und dann war es das auch schon mit Total Bekloppt für, nicht für diese Woche, sondern ja, für diese Sendung. Wir haben uns der Partie gegen Dynamo Dresden kurz gewidmet, werden dann nach dem Osnabrück-Spiel wieder zurück sein. Es wird diese Woche dann noch zwei Gegnergespräche geben zu Heidenheim und zu Osnabrück. Also ihr bleibt dran, bleibt bei meinsportradio.de auf dem Laufenden, abonniert unseren Podcast, klickt bei iTunes mal rein, lasst eine Bewertung da, schaut auf der Facebook-Seite vorbei, folgt uns auf Twitter und lasst uns wissen, was ihr von uns haltet. Vielen Dank an Felix, der im Gegensatz zu mir das Dynamo-Spiel gesehen hat und uns deswegen darüber informieren konnte. Und dann hören wir uns im Laufe der Woche wieder, wenn wir dann die Partie gegen den VfL Osnabrück analysieren. Das war Total Bekloppt auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.